Ohne Terodde wäre der HSV ganz unten. Ja, so etwas liest man in einer uns bekannten Zeitung. Das können wir natürlich nicht umkommentiert lassen. Deswegen HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 56. Mit dabei wieder Tom. Moin.
Ja, moin, yes. Olli.
Arne. Moin, moin.
Jo, moin, Olli.
Jo, und Jan natürlich. Sehr schön.
Ja, moin, moin, moin.
Ja, was sagt ihr zu solchen Aussagen? Habt ihr es gelesen? Ich meine, mich nervt sowas immer. Also ohne Terodde wäre ja schon mal vielleicht ein anderer Stürmer an seiner Stelle, der sicherlich nicht so gut treffen würde. Aber so zu sagen, wir haben das jetzt alles Terodde zu verdanken, da wo wir stehen. Kann man das so sagen oder wie seht ihr das?
Naja, also, dass der HSV immer gerne herhalten muss, um Negativpresse zu bekommen. Und sei es einfach nur so eine marktschreierische Headline wieder. Nur in München wird ein Lewandowski gefeiert, egal wo er spielt, wird ein Ronaldo gefeiert und die Mannschaften sind genauso abhängig von deren Toren.
Haaland, aber
Haaland, das haben wir auch schon mal genau. Genau, so, nur, genau. Nur beim HSV ist es wieder was Negatives. Dass ein Stürmer da endlich mal wieder weit vorne ist in der Torschützenliste, auch wieder falsch. Also von daher.
Ja, also man kann sagen, gute Arbeit der Sportabteilung, Sportvorstand hat gute Arbeit geleistet. Der HSV ist eben mal, es ist eben mal nicht egal, dass man ein Verein mit großer Historie ist, denn so ein Spieler wie Terodde hat eben Bock, zum HSV zu gehen, weil da eben mehr hintersteckt. Also all das, was angeblich nichts bringen soll, bringt dann was. So ein Spieler kommt zu uns und er vermittelt ja auch immer wieder, dass er richtig Bock hat beim HSV. Und ja, ich finde, würde auch sagen, ist Quatsch. Aber man muss auch schon sagen, er schießt ja wirklich die entscheidenden Tore oft. Also er ist nicht so ein Typ, der das 3-0 schießt oder so sicherlich auch mal. Aber er ist eigentlich immer so der Typ, der das 2-1 oder das 1-1 schießt. Und seine Tore bringen Punkte. Wir sind glücklich mit ihm, das auf jeden Fall. Aber ohne ihn wären wir sicherlich auch nicht da, wo jetzt zum Beispiel St. Pauli steht. Mit, weiß ich nicht, 16 Toren oder so. Also das mal so als kleiner Start hier. Ja, wir haben gestern, das war Samstag, oder Sonnabend, der 15. Nee, Quatsch, so weit sind wir noch gar nicht. Der 9.1., da haben wir gegen Nürnberg in Nürnberg gespielt und ein 1:1 mit nach Hause gebracht. Sind wir zufrieden mit diesem Punkt, Tom?
Oder? Jo, ich bin zufrieden. Man muss ja auch ganz klar sagen, es hätte ein besserer Auftritt sein können unserer Mannschaft, aber Nürnberg hat es ja auch gut gemacht. Die haben halt mit Mann und Maus verteidigt, ein schnelles Tor gemacht. Das ist natürlich dankbar für die Taktik, die sie sich da vorgenommen haben. Und das hast du auch gesehen. Die haben das Tor gemacht und dann haben sie halt hinten dicht. Und so richtig sind sie danach ja auch, glaube ich, nicht mehr nach vorne gekommen. Also insofern undankbares Spiel für unseren Verein. Aber man kann einen Punkt mal mitnehmen. Ne? Ein Punkt ist ein Punkt, wie ich ja immer sage. Er weiß, wofür er gut ist nachher.
Ich sehe das ähnlich. Ich wollte aber auf eine Sache noch mal hinweisen, eine Besonderheit. Wir sind das erste Mal mit der gleichen Aufstellung angetreten wie im Spiel zuvor. Mhm. Das gab es vorher noch nicht, dass es keine Veränderung gab in der Aufstellung. Und ansonsten würde ich auch sagen, es war ein ausgeglichenes Spiel und Nürnberg war, ich hatte es ja schon vermutet, durchaus ganz gut aufgestellt und gut unterwegs. Und man kann sich im Endeffekt über einen 1-1 in diesem Spiel nicht beklagen, denke ich.
Nee, also ist,
mir wäre halt schön gewesen. Ne? Ja, mir wäre schön gewesen, aber muss man dann auch mal mitnehmen und abnicken. Und letztendlich hat es der Rest ja auch nicht besser gemacht, jetzt bis auf Bochum heute.
Ja, das ist eben auch so ein wichtiger Punkt, ne? Dass wir Glück hatten jetzt mit Fürth, dass die, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, ich habe es zufällig mal gesehen, Karlsruhe Fürth, also was sie da für Dinger reingelassen haben, also der Abwehr, die Abwehr, einer der Spieler und der Torwart haben sich da die Bälle zugeschoben und also quasi dass die Tore da aufs Tablett für Karlsruhe gelegt. Das war echt auch ein bisschen Glück. Die hätten auch mit einem Sieg da rausgehen können und dann wäre man eben jetzt nicht Erster. Also. Und genau das gleiche mit St. Pauli. Ne? Hätte man jetzt nicht gedacht, Würzburg gerade 3 Tage vorher und dann doch noch ein 1-1. Also können wir uns auch mal, ich weiß, man muss immer auf sich gucken, aber in dem Fall schön, dass die anderen eben auch nichts gerissen haben. Ne? Kann man mal so sagen. Arne, hat dir irgendjemand beim HSV nicht so gefallen? Irgendwie auffallend schwach gewesen oder andersrum auch?
Ja, also da waren natürlich wieder einige. Ne? Also was wir sagen jetzt, okay, da kann man mal einen Punkt mitnehmen, es war auswärts und der wird auch noch ganz gut tun. Und ja, mag alles sein, aber ich finde, das hat schon wieder einiges gezeigt und aufgedeckt. Und also, wie gesagt, es gab schon die eine oder andere Zeitung, die da schon wieder vom Bollwerk gesprochen hat mit Leisner und Ambrosius. Aber wenn man sich das mal im Detail anguckt, dann muss ich sagen, können wir hoffen, wenn es gut geht, was den Aufstieg angeht. Und Ambrosius wird auch seinen Weg machen, aber der braucht einfach einen deutlich besseren, schnelleren, sichereren Part neben sich, als es Leisner macht. Also der ist einfach zu langsam und das eine oder andere Ding, auch wenn Ulreich den Stockfehler da natürlich gemacht hat, als das Ding unter der Sohle durchrutschte zur Ecke. Ja. Aber der Rückpass, wie er zustande kam, auch wieder so ein bisschen hoch angesetzt, weil Leisner ins Strudeln kam und viel zu lange gebraucht hat, um den Ball einigermaßen unter Kontrolle zu haben. Und auch andere Sachen, also auch beim Gegentor, Leisner in der Mitte ohne Gegenspieler schafft es halt nicht da rechtzeitig, den Pass in die Mitte zu unterbinden. Und auch noch andere Geschichten. Also das reicht für die erste Liga definitiv nicht. Und ist es egal, ob wir gegen Sandhausen oder gegen Nürnberg spielen. Die haben da schon rausbekommen, wo da unsere Schwachstellen sind. Und das sieht man eben auch, wenn die uns mit mindestens zwei Leuten anlaufen, kriegen Leisner und Ambrosius. Und wenn sie rechts noch Wagnumann mitnehmen, kriegen die drei einfach zu wenig auf die Kette. Also die Schwächen werden wir bis zum Ende der Saison durchziehen müssen. Und wie gesagt, die haben uns das alle vorgemacht. Bochum hat uns komplett auseinandergenommen, Nürnberg hat einen Punkt und bei dem Rest war das so okay. Ne? Da hat die Offensive das ausgeglichen. Aber das bleibt auch eine Schwachstelle. Ich glaube nicht, dass wir da... Ja,
bevor du jetzt auf den Rest kommst, wollte ich nochmal fragen, glaubst du denn, wenn Van Drongelen wieder fit ist...
Ja, den Gedanken hatte ich auch. Wen hätten wir denn überhaupt und was ist mit Van Drongelen? Also
der braucht ja auch erstmal wieder Zeit, bis er.
Ja, genau. Also ne?
Wer rotiert denn raus? Ambrosius oder Leisner, deiner Meinung nach? Wer?
Wenn Van Drongelen wieder fit wird?
Ja.
Also ich tippe mal, dass der die Maximalform erhält, wenn wir in der ersten Liga spielen. Und dann glaube ich, sprechen wir über ganz anderes Personal, was vielleicht also auch schon da ist. Ich glaube nicht, dass wir dann über Leisner sprechen. Also von daher, über den aktuellen Kader, wer da rausrotiert, muss man, glaube ich, nicht drüber nachdenken.
Ich glaube, Van Drongelen wird man eine Chance bekommen, wenn ein Leisner, was weiß ich, fünf Gelbe oder irgendwie jemand verletzungsbedingt raus muss. Aber ich glaube auch nicht, dass der jetzt hier in der Rückrunde, die jetzt erst losgeht, da noch große Zeichen setzen wird. Ne? Vermutlich nicht. Ja, was sagt ihr dazu, was wir eigentlich letztes Mal schon gesagt haben, dieses Spiel von Ulreich, dass er immer irgendwie denkt, er hat da die Bayern vor sich und spielt den Ball eben, dass er ihn weit rausschießt, sicher rausschießt, dass er ihn immer irgendwie, zum Beispiel Leisner zuspielt und der sich dann überlaufen lässt und den Ball verliert. Denn das sind ja scheinbar unsere größten Probleme. Die hätten auch hier und da zum Tor führen können wieder. Ne? Also fand ich jetzt, haben wir auch hier und da Glück gehabt oder Ulreich hat dann auch wieder gut gehalten. Aber soll er einfach mehr den Ball rausschießen oder wie würdet ihr das sehen? Ist das... andere Ansicht.
Ja, das lässt sich.
Habe ich mich gefragt, wie haben die Bayern das ausgehalten mit ihm? Weil also rein nur mit dem Fuß ist er ja wirklich eine Katastrophe, ne? Also
ja, das ist schon erstaunlich, ne?
Ja, aber
das ganz, ist hält ja gut, aber
das ist relativ einfach, weil wenn er den Ball einmal abgespielt hat, dann kriegt er den auch nicht wieder, weil die Abwehrspieler halt in der Lage sind. Dann auch ohne wieder zum Torwart spielen zu müssen, vernünftig nach vorne zu spielen. Also so, und bei Wagnermann weißt du, wenn der Ball auf ihn zurollt, dass zu 99% sein Pass Richtung Torwart geht. So, und Leistner kennt im Grunde genommen auch nur entweder Ulreich oder Ambrosius oder das gegnerische Tor aus. Also von daher spielt Ulreich bei den Bayern den Ball einmal irgendwo hin und dann sieht er ihn nicht mehr wieder. Also das ist der Unterschied.
Ja. Aber er kann ihn halt, also weit, das weite Spiel kann er eben nicht gut. Er muss ihn so kurz spielen und ich finde, das hat man in diesem Spiel auch ganz gut gesehen, dass sich entweder Haier oder Kin Zombi hinten in die Kette haben zurückfallen lassen, um dann einen Ball von meinetwegen Leistner oder so anzunehmen und dann den Aufbau zu machen. Also das haben sie jetzt mittlerweile auch schon irgendwie gemerkt, dass es keinen Sinn macht, über Ambrosius oder Leistner hinten ein Spiel aufzubauen. Das geht nicht.
Ja, und genau dafür hätte ich jetzt gedacht, ist Haier tatsächlich so der, der so mit am ballsichersten ist, um das zu machen. Und da waren also auch zwei, drei katastrophale Ballannahmen oder Ballverluste. Und ja, aber der Trainer wird sagen, macht es weiter so, ihr dürft die Fehler machen und wenn du mindestens einen Punkt holst oder gar gewinnst, dann spricht auch schon wieder keiner drüber und alles ist gut gegangen. Und nur so können sich ja die entsprechenden Spieler auch weiterentwickeln. Was mich nur nervt ist, dass es bisher optisch zumindest keine Veränderung gibt, wenn Ambrosius unter Druck den Ball bekommt. Dann muss doch bei mindestens zwei, drei Leuten in der Nähe die Alarmglocken angehen und man muss sich da irgendwie mal zusätzlich anbieten. Mhm. So, und das passiert halt immer noch nicht. Die gehen immer noch davon aus, da hat ein Mats Hummels den Ball und das wird schon. So, und entweder muss er ihn dann mit links schießen und versucht es mit einem weiten Ball und der geht unter der Grasnarbe dem Gegner in die Füße. Und da erwarte ich mir halt so ein bisschen mehr Unterstützung für einen Ambrosius, der defensiv, wenn er nicht den Ball hat, also wieder ein großartiges Spiel gemacht hat, aber er ist halt noch bei weitem nicht in der Lage, mit im Spielaufbau unter Druck am Spielfinish
teilzunehmen. Also seine Defensivarbeiten, da hat er ein paar Dinger rausgehauen. Ich glaube, einmal war es so eine Grätsche, wo er gerade noch irgendwie mit dem langen Bein was weggespitzelt hat, was sonst bestimmt brenzlig geworden wäre. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass diese Woche sein Vertrag verlängert wurde.
Bis 24, ne? Oder so?
Ja.
Ja, schön, ne? Er ist auch ein Hamburger auch, ne? Oder? Aus Hamburger.
Ja. Auf jeden Fall aus der Hamburger. Richtig. U-Mannschaft, ne?
Also ein Hamburger Jung haben wir für 4 Jahre, weitere 4 Jahre, ne, oder 3 Jahre jetzt verpflichtet. Schöne Geschichte. Was eigentlich mit Terodde? Ich meine, im Vorfeld hat Tune ja gesagt, ja, sowohl Bold als auch das Trainerteam wissen, was sie an ihm haben und auch Terodde weiß, was er am HSV hat und weil er immer noch nicht verlängert wurde, glaubt ihr, dass ist einfach, sie sind sich schon einig, aber muss ja noch nicht jetzt erfolgen, aus irgendwelchen Gründen. Oder wie glaubt ihr, geht das da weiter? Oder hat Terodde vielleicht noch andere Ideen?
Naja, also ich glaube schon, dass er andere Ideen hat, wenn jetzt also noch nicht wirklich nach Verein, aber der wird bei einem mindestens 2-Jahres-Vertrag woanders nicht groß überlegen, weil so viele Chancen, neue Verträge zu unterschreiben, bekommt er nicht mehr aufgrund seines Alters. Und wenn der irgendwas Lukratives über 2-3 Jahre bekommt, wird der HSV nicht mehr allzu viele Chancen haben, da mit einem 1-Jahres-Vertrag irgendwie bei ihm zu punkten. Und das traue ich dem HSV zu sagen, ja, ist so, aber wir können es halt auch nicht verargumentieren, jetzt irgendwie zu am besten noch gesteigerten Konditionen einem über 30-Jährigen nochmal einen 2- oder gar 3-Jahres-Vertrag anzubieten. Ich glaube
auch irgendwie, dass der weiterhin Bock hat, in der zweiten Liga zu spielen und da zur Torlegende zu werden, anstatt
in der Bundesliga. Ach, das ist er ja schon.
Ja, ja, kannst du ja haben. Also er hat ja irgendwann mal gesagt, er hätte nichts dagegen, irgendwie seine Karriere in Bochum zu beenden. Also von daher.
Zum Beispiel, ja. Ich habe übrigens hier nochmal einen kleinen Nachtrag zu Ambrosius. In Hamburg geboren und in der Hamburger Jugend seit 12, 13. Da haben wir ihn allerdings aus der St. Pauli-Jugend geholt, aber ich finde, das ist jetzt so lange her, er ist auf jeden Fall eingebaut. Ja,
was meinst du, was da hin und her gewechselt wird? Also das.
Ich hatte noch mal Kittel hier auf dem Zettel. Was sagt ihr zu Kittel? Eine Sache fiel mir so auf. Da stand er so vorm Tor, rechts vorm Tor, einfach mal, ich weiß, so ein Kittel von vor anderthalb Jahren oder vom Jahr. Hätte ihn einfach mal reingemacht und dann überlegt er da.
Müssen sogar. Er ist ja einer, der schießen kann.
Schüsschen da am Ende, ne? Also.
Und er lässt einmal durch oder so in einer Situation, wo wirklich einer Strafraumgrenze war. Und genau im Gegenzug haben wir dann als Strafe das 0-1 bekommen. Das habe ich auch genau gesehen. Also Kittel ist nicht so hundertprozentig auf dem Damm. Weiß auch nicht warum, aber der so richtig gut gefällt er mir nicht im Moment.
Dann habe ich hier noch, Aaron Hunt ist reingekommen, Tom. Was sagst du denn? Hat sich das gefreut? Wie bist du da?
Der hatte ja auch gleich gut eingeführt. Mit diesem einen unsäglichen Rückpass, wenn ich recht erinnere, aus dem fasten Tor gekommen wäre.
Ja, da habe ich auch gedacht,
Ja, gut. Also, ich war ein bisschen entsetzt, was dieser Reporter so von sich gegeben hat, so, dass Aaron Hunt jetzt ja auch immer so ein ganz gefährlicher Typ ist. Und abgesehen davon, dass der viel ist.
Hat er auch nicht mehr gelobt. Das hat er vielleicht im Vorfeld gesagt, aber dann hat er auch gemerkt, findet er nicht in die Form gerade.
Das stimmt. Ja. Nee, aber Hand ist ja fast egal mittlerweile. Also mir jetzt jedenfalls. Und das ist ja eigentlich auch schon fatal, fällt mir gerade auf.
Wenn das ist alles.
Ne? Das bringt ja auch keinen Spaß mehr. Ich fand, ehrlich gesagt, wer gestern ein bisschen schwach war, das hattet ihr auch schon erwähnt, jedenfalls den Namen, ist der Haier. Der, finde ich, hat jetzt so in den letzten Spielen im Vergleich dazu, wie er mal angefangen hat, ganz schön abgebaut, so von der Leistung. Viele Fehlpässe, viele Stockfehler. Der war zu Beginn der Saison wesentlich besser drauf. Oder sehe ich das falsch?
Ja, aber man muss dazu sehen, dass er, ich weiß nicht wie viele, aber sein allererstes Spiel auf jeden Fall und dann mit Sicherheit danach auch noch ein paar in der Innenverteidigung angefangen hat und er jetzt auf der 6 spielt. Ne? Also es sind zumindest unterschiedliche Positionen. Und da waren schon ganz gute Aktionen dabei, durch eine Körpertäuschung dann auch mal das komplette Feld vor sich gehabt, ohne Gegenspieler. Das ist ja eigentlich das, was ich mir auf der Position ein bisschen wünsche. Aber wie du schon gesagt hast, da waren also auch Stockfehler und auch katastrophale Ballverluste dabei. Und die dürfen natürlich auf der Position nicht passieren. Aber ich finde, er macht das auf der Position immer noch mit am besten. Also wenn man jetzt
sagt. Ja, also aber ich sag mal, wenn solche Aktionen bei Helm Klaus passiert wären, der ja durch seine Darth Vader-Optik immer so ein bisschen auffälliger ist, da hätten wir wieder ganz schön gemeckert heute.
Wir haben ja die Stockfehler angesprochen. Also ist ja nicht so, dass wir das jetzt alle toll finden.
Aber sehr gnädig hast du das gemacht. bin ich gar nicht gewohnt von dir.
So, aber Klaus und Klaus, so diesmal beide raus. Ne? Beide Klaus durften nicht mitmachen. Und dafür hat dann unser Schweini aus alten Tagen hat dem Nürnberg. Dem habe ich es gegönnt.
Dem Nürnberger, meinst du jetzt?
Dem Nürnberger Schweinsteiger habe ich es gegönnt. Also dem wie hieß der Trainer noch, Heinche da, Hecking, dem habe ich es nicht gegönnt, aber gut, komm, wir können da
erhoben hauen.
Ja, es sieht aus wie Heintje. Also der alte Heintje. Muss man vergleichen. Nee, aber komm, wir sind nach 4 gewonnenen Spielen, 1 unentschieden und die Gegner haben auch nichts gerissen. Aber es ist
verdammt eng. Sind wir ganz gnädig heute, ne? Wir sind grundsätzlich gnädig. Ich habe mir trotzdem noch aufgeschrieben, der Schäffler, ne? Der sollte ja auch mal vielleicht zum HSV kommen. Ne?
Den brauchen wir auch nicht, ne?
Nee, also ich fand ihn erstmal nicht so doll und dann fand ich ihn auch ganz schön arschig. Also zum Schluss hat er eine Aktion, wo er irgendwie den Ulreich so mit dem Ellenbogen weggeschoben hat am Tor. Und als der dazu was gesagt hat, hat er sich so provokant über ihn gestellt.
Das hat er schon gemacht, bevor Ulreich was gesagt hat.
Ja, so, und da hätte ich auch vom Schiedsrichter mal erwartet, mal irgendwas zu machen. Also erst Ellenbogeneinsatz, dann über den Spieler stellen. Also den wollen wir
aber nicht. Aber kurz davor hat Leisner auch irgendwie den Ball da hättest du auch Hand geben können, wenn man Pech gehabt hätte. Ne? Also es ist eigentlich alles gut gelaufen letztendlich. Mit dem 1-1 können wir gut leben.
Ne? Müssen wir ja auch.
Müssen wir und leben wir auch. Und
wir leben ja mit ganz anderen Dingen. Ne?
Genau. Die Tabelle ist eng. Wir haben jetzt 30 Punkte, Bochum 29, Kiel 29, Fürth 27 und Düsseldorf kann morgen auch 29 erreichen. Ne? Ja, schon, das ist eine enge Kiste und umso schöner, dass uns ein Punkt gereicht hat, war dann Spitzenreiter zu sein. Denn wir spielen jetzt gegen wen?
Wir spielen jetzt gegen den VfL Osnabrück. Ein Verein, über den ich gar nicht so viel zu sagen weiß, aber ich denke, unser Trainer kennt den Verein sehr gut.
Oh, ja.
Und zwar wird es wieder ein Montagsspiel, 18. Januar um 20.30 Uhr. Wer es mag, den wird es freuen. VfL Osnabrück aktuell auf dem 9. Platz, gar nicht mal so schlecht dafür, dass sie letzte Saison aufgestiegen sind in die 2. Bundesliga und man da eigentlich gesagt hat, der Aufstieg war schon eine Überraschung, dass sie drin geblieben sind, eine noch größere. Sicherlich auch mit Anteil, großer Anteil mit eines Herrn Thione und auch zum kleinen Teil eines Herrn Heyer, den wir eben so gescholten haben, der nämlich in der Saison als einer der besten Innenverteidiger galt und nebenbei auch noch 6 Tore gemacht hat.
Aber da sagst du es ja wieder, ne? Innenverteidiger.
Als Innenverteidiger, genau. Ne? Aber trotzdem, vielleicht braucht er ja einfach auch noch ein bisschen eine Zeit, um warm zu werden insgesamt in Hamburg. Und ansonsten gibt es da aktuell einen sehr gefährlichen Spieler, Sebastian Kerk, links außen, der schon für 7 Tore und 5 Torvorlagen zuständig war und damit wirklich der beachtenswerteste Angreifer beim VfL Osnabrück ist. Insgesamt jedoch sieht unsere Bilanz, ich will mal sagen, ein bisschen wackelig aus. Wir haben zwar 5 Siege, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen in unserer Gesamtabrechnung, aber wenn man auf die letzten Jahre guckt, also letzte Saison gab es ein 1-1 zu Hause, ein 1-2 in Osnabrück. Und dann hat man sich jahrelang nur im DFB-Pokal gesehen, wobei wir das in der Saison 17 verloren haben. Das erinnert vielleicht noch der ein oder andere, 1-3. Und in der Saison
1917 oder war das?
2017. Ach so. Und 2009, 5-7, auch im DFB-Pokal. Das waren also die letzten Spiele. Also seit Jahren, also eigentlich in diesem Jahrtausend, noch kein Sieg gegen Osnabrück. Das wäre jetzt mal an der Zeit. Wie gesagt, letztes Jahr haben sie aber auch noch einen sehr starken Trainer gehabt. Dieses Jahr haben sie natürlich einen neuen Trainer. Und der heißt Marco Grote. Und hat vorher noch kein Profiteam als Cheftrainer betreut, war jahrelang bei den Jugendmannschaften von Werder Bremen. Ja. also ein Bremer, wenn er nicht ganz vor ganz früher auch schon mal beim HSV Trainer war in der zweiten Mannschaft. Eine C-Jugend. Und selber hat er früher in der zweiten Mannschaft beim HSV gespielt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihn ja der ein oder andere noch. Marco Grote, heute 48 Jahre alt, ist also auch schon eine Zeit lang her. Und zwischendurch war er kurz nochmal in Lübeck. Aber ja, ein junger Trainer. Ja, und viel mehr fällt mir auch zu Osnabrück jetzt gar nicht ein. Aber wie gesagt, unser Trainer wird die Mannschaft noch besser kennen.
Thank you for the information. Mir fällt nur gerade auf, für Osnabrück selber, also man spielte eben dieses Wochenende gegen den Letzten der Liga, nämlich gegen Würzburg, und hat verloren und spielt jetzt kommenden Montag danach dann gegen den Ersten der Liga. Das heißt also, man verliert gegen den Letzten der Liga. Mhm. Wie sieht das denn aus, wenn man gegen den Ersten spielt? Also ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Eigentlich müsste man ja sagen, das ist für mich so ein Schlüsselspiel, das muss der Trainer gewinnen. Also kommt jetzt mit einem viel besseren Team, was jetzt die individuelle Klasse betrifft. Und da muss doch eigentlich deutlich mehr gehen. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, solche Spiele sind so die schwierigsten. Ich habe da eher so ein Unentschieden, so ein 2-2 so Gefühl. Und ihr? Oder, ich meine, andererseits, wenn du gegen Würzburg verlierst, dann kannst du nicht zum HSV kommen und da irgendwas reißen. Das geht nicht. Also Nummer 1. In Deutschland.
Ja, ich glaube, Tore werden fallen. Also ich glaube, der Kerk wird auch für ein Tor sorgen auf Seiten von Osnabrück. Aber wir werden so, ne? auch Tore machen. Und deswegen sage ich mal, das gibt am Ende einen 3-1 Sieg für uns.
Ja. Ja, wo, also ist auch noch so bei uns, ne? Oder was jetzt, ne? Zu Hause, Heimspiel, ja. Ja. Müsste jetzt nach dem Auswärtsspiel kommen. Ja. Also gut, das
wird. Ich habe jetzt den Gegner-Check kurz genutzt und bei dem Namen Martin Grote und habe gerade festgestellt, dass ich gegen den gespielt habe.
Ach,
in meiner aktiven Zeit.
Jetzt endlich haust du mal was raus. Und weißt du noch ein bisschen was oder was? Hat der dir das Knie kaputt gemacht?
Nee, war das nicht. Das kam ein bisschen später. Ja,
siehste.
Hast du ihn umgehauen?
Das weiß ich nicht. Bestimmt nicht.
Nein, also bestimmt. Überleg nochmal und nach dem Osnabrück-Spiel wollen wir dann eine kleine Geschichte hören. Ne? Also, ist klar. Jetzt, ne? Ja, mega. Also, mögt ihr noch Tipps abgeben?
Ja, vielleicht lädst du ihn einfach ein zum Podcast dann.
Ja, das wäre so. Dann
könnt ihr über eure gemeinsame Zeit sprechen.
Ja, genau. Sowas in der Art. Endlich mal wieder ein Gast. Geil. Also Tipps kommen von meinen Kollegen ja nicht mehr? Oder was ist los mit euch? Ach, auf diese Tipps, ja, diese unsägliche. Ich habe 2-2 gesagt.
Ja. Ich lag ja gar nicht so.
Arne hat schon 3-1 gesagt.
Nee, habe ich nicht. Aber ich lag ja mit meinem zurückhaltenden 2-0 im Gegensatz zu euch gar nicht so verkehrt gegen Nürnberg.
Gegen Nürnberg, oder wie?
Aber deswegen gehe ich jetzt mal wieder ein bisschen hoch. Ich glaube, so langsam kommt wieder so ein bisschen die Heimstärke und dass sie wieder ein bisschen Bock haben, im eigenen Stadion da vernünftig was abzuliefern. Und deswegen sage ich, 4-0 wäre ein bisschen zu hoch, deswegen 4-1.
Ja, das hat 4-1 hast du auch gegen Nürnberg getippt, Tom, ne? Nee, 4-0. Du hast ja gesagt, es gibt gar keinen Gegentreffer.
Gar kein Gegentor.
Ich habe 4-1 und du 4-0. Ja, gut, knapp.
Hat nicht so geklappt. Nee. Und für Osnabrück glaube ich, das wird eine knappe Kiste in der Tat. Also ich schwanke noch zwischen 1-0 und 2-1. Wahrscheinlich wird es ein 2-1 werden. So ein ganz mieser
ganz
Tipp, ehrlich
mieses,
gesagt.
Aber, mieser.
Aber übrigens aber so wird ist Osnabrück auf Platz 3 der Auswärtstabelle.
Ach ja, diese Tabelle haben wir ja auch.
Aber ich weiß immer nicht, was in Corona-Zeiten das noch für einen Wert hat, heim und auswärts, ob das wirklich noch so einen starken Einfluss hat.
Anscheinend.
Ja, auf jeden Fall wirst du ja auch gepusht, so wenn du in so ein Stadion kommst mit diesen, kann natürlich auch einschüchtern, aber kann einem natürlich auch wirklich die letzten Reserven rauslocken, wenn so ein Stadion so voll ist. Also kann Vor-, kann Nachteil sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall Ja, also so wie das jetzt aussieht, das müsste jetzt mit der Siegesserie weitergehen. Ne? Und dann mal gucken, was Düsseldorf macht. Aber es ist super eng da oben und man kann schon wieder nach nächstem Spieltag kann man schon wieder auf dem dritten landen oder vierten, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also es muss weiter gewonnen werden. Da gibt es jetzt gar nichts.
Ja, und da sind wir uns einig. Ja.
So, Leute. Ich glaube, wir haben alles auseinandergenommen.
Zu denen wir jetzt auch noch Hannover wachgeküsst haben, die auf einmal irgendwie Spiele gewinnen und nächsten Spieltag gegen St. Pauli spielen und dann wahrscheinlich auch gewinnen, dann sind die auf einmal auch da oben mit dabei.
Außerdem will ich Hoppe von Schalke 04, was ist mit dem eigentlich? Tasmania hat seinen Rekord behalten. Das ist ein ganz niedliches Interview in unserer geliebten Bild-Zeitung, dass der 82-jährige ehemalige Stürmer vor 54 Jahren mit seiner Mannschaft ja diesen Rekord aufstellte. Und die sind ja wirklich, das ist so geil, sie sind so stolz auf den Rekord und die wollten auch nicht, dass Schalke den bricht und haben sich richtig gefreut, also dass sie den weiter behalten haben. Also das gönne ich denen auch. Naja, gut, okay, Jungs. Das war die Folge Nummer 56. Und oder möchtet ihr noch zur Wunschaufstellung fürs nächste Spiel irgendwas loswerden? Was ist eigentlich mit Winsheimer, fällt mir ein. Habt ihr den beobachtet bei seinem kleinen Einsatz?
Ach, ja, aber jetzt, wo du es ansprichst, ist es mir eben eingefallen, das wollte ich eigentlich auch noch erwähnt haben. Also auch wenn ich 10 Minuten zu spät fand, aber die Einwechslung beziehungsweise ja, auch Auswechslung fand ich genau richtig. Also King Zombie hat mir auch mindestens 10 Minuten vor seiner Auswechslung überhaupt nicht mehr gefallen. Der hat gar nichts mehr auf die Kette gekriegt und war, glaube ich, auch völlig platt. Zumindest sah er so aus. Naja, und Kittel haben wir, glaube ich, auch schon jetzt drüber doch gesagt. Und ich fand es dann auch tatsächlich nicht so verkehrt, auch wenn es hinterher nicht das gewünschte Ergebnis brachte, aber Hand reinzubringen und dann auch Winsheimer für Kittel. Also, wie gesagt, 10 Minuten zu spät, aber von den Personen her war das sehr gut. Ja, schade. Ich hoffe, dass Winsheimer gegen Osnabrück mal wieder seine Chance
bekommt. Ja, hoffe ich auch. Und damit sage ich nur noch eine Sache. Es ist zum Kotzen, alleine Fußball zu gucken. Ich gucke es hier immer auf meinem Handy und ich hasse es. Ich hoffe, dass es bald wieder anders ist, dass wir zumindest mal in eine Kneipe gehen können oder irgendwas. Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. In jedem Fall steht der HSV immer noch auf der Nummer 1, da wo er hingehört. Und ich sage danke für die Folge Nummer 56 und verbleibe mit nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Tschüss.